Jetzt spreche ich mit Jacqueline und Patricia. Die sind vom Suchtzentrum in Leipzig. Das ist das Suchtzentrum Leipzig e.V. und die SZL Suchtzentrum GmbH. Stellt vielleicht das Suchtzentrum erstmal kurz vor.
Also das Suchtzentrum ist tatsächlich eine riesige GmbH tatsächlich. Ich sage immer so das Rundum-Sorglos-Paket, weil das Suchtzentrum hat wirklich über Flüchtlingsberatung, über Suchtberatungsstelle, ambulant betreutes Wohnen, Übernachtungshäuser. Es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Also wir haben sogar eine Beratungsstelle für Essgestörte. Also es gibt verdammt viele Angebote oder ein CMA-Haus in der Queckstraße. Wir haben ein riesen Catering, wo Klienten tätig sind. Wir haben Tagestreff. Wir sind ja über Sachsen sehr weit verbreitet. Es geht ja bis Stolberg, Dresden, Streetwork. Also wir sind wirklich riesige GmbH und sind ständig am Wachsen. Genau.
Und ihr könnt euch beide auch nochmal vorstellen, da ihr auch schon in unterschiedlichen Bereichen, glaube ich, tätig wart.
Ja, tatsächlich. Also ich würde gleich, wenn es für Patricia okay ist, weitermachen. Ich habe tatsächlich im Suchtzentrum angefangen als Streetworker, als damals das Projekt für erwachsene Suchtkranke sozusagen über eine EFRE-Förderung ins Leben gerufen wurde. Das Einzige, was es so in der Form in Deutschland gab, was es ja heute auch noch gibt, mittlerweile ist eine Regelfinanzierung. Also das war, da war ich auch viele Jahre dabei tatsächlich und die Projektleitung damals haben gesagt, okay, du bist so ein Typ Mensch, die hängen an dir wie das Motto am Licht. Und da haben sie mich dann ins ambulante betreute Wohnen versetzt, das am Anfang noch nicht so meine erste Fanbase bekommen hat. Aber mittlerweile bin ich sehr froh, hier zu sein und bin ja jetzt auch so ein bisschen wieder back to the roots. Also weil wir jetzt auch dieses Wohnprojekt für wohnungslose Menschen konzipiert haben, das ich mit Frau Patricia Ciplik sozusagen ins Leben gerufen habe und wo ich auch das Gefühl habe, da ist man auch wieder niederschwelliger dabei und das finde ich echt toll. Ich schätze auch die Arbeit mit den abstinenten Klienten, aber halt auch mit den Menschen, die halt wohnungslos sind und wirklich noch ganz weit unten sind und die noch wirklich viel Hilfe brauchen und wirklich viel Lebensplanung und überhaupt wieder Perspektiventwicklung. Das macht echt Laune.
Genau, und ich bin seit 5,5 Jahren im Suchtzentrum, war aber immer im ambulant betreuten Wohnen, habe dort so mein Steckenpferd über die Jahre in der niedrigschwelligen Arbeit gefunden. Das heißt, wir haben damals angefangen, niedrigschwellige WGs aufzubauen. Da durfte ich mitwirken und dann eben auch bei der Konzipierung für den Schöner Ring 1, was dann so ein neues Teilprojekt von uns war. Und habe mich innerhalb des Teams dort spezialisiert sozusagen, dass ich da viel mitwirken kann und genau viele Schauplätze mit bespielen darf.
Die Zahl der Drogentoten in ganz Deutschland ist ja relativ hoch. Wegen des Konsums illegaler Substanzen sterben im vergangenen Jahr 2227 Menschen und damit auch 237 mehr als 2022. Häufigste Todesursache waren weiterhin Fälle in Zusammenhang mit Heroin. In der Praxis gibt es aber auch häufig Mischkonsum. Aber in der Fläche spielt dann doch auch Alkohol eine größere Rolle. Da hatten zuletzt 420.000 Menschen unter den 15- bis 64-Jährigen in Sachsen einen problematischen Alkoholkonsum und damit ungefähr auch immerhin rund 10% der Gesamtbevölkerung. Könnt ihr das so ungefähr bestätigen, die Problemlage aus eurer Praxis?
Das spiegelt das schon ganz gut wider. Aus unserer Erfahrung kann man sagen, dass Alkohol meistens eine Rolle mitspielt. Also auch wenn Menschen illegalisierte Substanzen konsumieren, ist dort Alkohol häufig auch ein Thema. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass Alkohol gesellschaftlich so anerkannt ist, dass das ganz viel einfach mit reinspielt bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei Zusammenkünften von Menschen. Und genau deswegen sehr zugänglich ist.
Ich habe ja gesagt, als ich damals hier angefangen habe, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir haben ja damals Streetwork für theoretisch Menschen konsumiert, die an Trinkplätzen stehen. Also da war Thema auch Alkohol sehr, sehr fokussiert. Mittlerweile ist auch so im Publikum oder Menschen, die zu uns den Weg finden in unsere Hilfe, immer mehr so Polytox, also Menschen, die mehrere Substanzen konsumieren. Es gibt schon noch den klassischen alkoholkranken Menschen oder alkoholkranke Frau, aber ich denke, Alkohol tatsächlich in Kombination auch mit anderen Substanzen hat auch was mit der Verfügbarkeit einfach und der Finanzierbarkeit zu tun, weil natürlich Drogen auch einfach, wenn wir bei dem Crystal sind, also das hat ja auf jeden Fall sehr, sehr zugenommen. Ganz früher habe ich ja viel mit Heroinkranken gearbeitet. Das ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung so, was direkt Heroinkranke angeht, eher nach unten gegangen. Also früher kannte ich mehr den klassischen Heroinkranken. Jetzt ist oft so die Kombi Heroin und Crystal. Genau, oder dass halt viele Heroinkranke dann halt unsaubere Bestecke oder halt auch viele Sachen haben mit Abszessen, wo sie dann auch sozusagen eher erkranken und dann auch wenig oder viel Scham haben, sich auch in ärztliche Hilfe zu begeben. Oder wo es dann auch zu einer Überdosis kommt, weil auch durch die Substanzen von der Steigerung, auch von dem, was drin ist und wie das zusammengesetzt ist, die Materialien oder das Drogenmittel, dass das oft sehr, wie soll ich sagen, sehr unrein bis sehr hoch ist. Also es kommt immer darauf an, wie viel. Und dann haben die auch manchmal gar kein Gefühl mehr dafür, ist das jetzt die gleiche Wirkung bei der Menge, die ich jetzt konsumiere, oder ist es tatsächlich heute eine ganz andere Wirkung, weil es einfach reiner ist. Je nachdem, wie auch, ich sag's mal, auch die Polizeiarbeit, das hat ja auch viel damit zu tun, wenn jetzt sozusagen Engpässe entstehen, wird viel, viel mehr gemischt, dass einfach alle das Gefühl haben, sie können weiter gut konsumieren, aber manchmal ist dann die Qualität einfach viel, viel schlechter. Und damit auch Folgeerkrankungen. Ja.
Welche Rolle spielen denn mit Sucht verbundene Probleme im Zusammenhang mit Wohnungslosigkeit und wie erreicht man eben Wohnungslose mit Suchtproblemen? Also nicht alle Wohnungslosen sind ja so gut zu erreichen. Es gibt ja auch eine hohe Dunkelziffer und ja, eine verdeckte Wohnungslosigkeit. Glaubt ihr, dass ihr an eure Zielgruppe gut rankommt?
Also die Rolle, die mit Sucht verbundene Problemlagen spielt, ist zum einen finanzielle Engpässe, also Geldeinteilung ist für viele unserer KlientInnen ein großes Problem, beziehungsweise geht Geld auch einfach für Konsum drauf. Dann ist es viel mit, okay, wie geregelt ist der Tagesablauf, schaffe ich es gut, meine Post immer zu öffnen, Jobcenter-Anträge rechtzeitig abzugeben und wenn es dort eben zu Versorgungslücken kommt, dass dann auch wieder Mietschulden entstehen, was bis hin zu einer Räumung führen kann.
Tatsächlich die verdeckte Wohnungslosigkeit und Konsum, da muss ich echt sagen, das ist echt prima, dass es die Streetworker gibt und auch den Tagestreff, weil dadurch kommen die Leute dann doch irgendwie zutage und landen dann auch bei uns. Es gibt ja auch den Hilfebus bei uns über die Streetworker und die bewerben das ja auch ganz viel, weil einfach die wissen auch, dass wir niederschwellige Arbeit machen. Natürlich mit wohnungslosen Menschen, wo noch eine Suchtproblematik vorrangig oder vordergründig ist, geht man natürlich auch nochmal anders rein. Also man sagt schon, dass erstmal vielleicht geguckt werden muss, ist der gerade wohnfähig, so wie der gerade konsumiert anhand von seinen Substanzen und wie er die konsumiert und vor allen Dingen in welchen Zuständen ist er dann, ich will nicht sagen für den Block kompatibel, aber ja, und muss natürlich viel gegen Stigmatisierung einfach arbeiten, weil viele Vermieter auch in Leipzig, wir haben also so Angebot, Nachfrage und dadurch, dass das Angebot nicht annähernd so viel ist wie die Nachfrage, ich will es nicht böse sagen, aber tatsächlich ist es dann so, dass unsere Klienten oftmals rausfallen, weil die oft verschuldet sind, wie Patricia das vorhin schon angedeutet hat, weil Umgang mit Geld in einem sehr regelmäßigen Konsumverhalten wird nicht gerade geguckt, weil die müssen ja irgendwie ihr Geld machen. Manche machen es über Handyverträge oder über irgendwelche Sachen, Diebstähle und so weiter und so fort. Also die kommen relativ schnell in Schuldenfallen und damit ist die Schufa schlecht. Ein Suchtkranker, der von der Straße kommt, der muss aber erstmal wieder zurück in die Gesellschaft so ein Stück weit. Und der kann jetzt nicht mit irgendwelchen großen Erfolgen bezüglich Arbeit oder solchen Sachen vorglänzen. Und von daher fallen die dann so oder so relativ schnell, ich will nicht sagen hinten runter, aber deswegen ist es gut, dass es noch niederschwellige Wohnprojekte gibt oder so, wie Frau Ciplik schon beschrieben hat, diese niederschwelligen WGs, wo die erstmal wieder so Stück für Stück Wohnfähigkeit herstellen können oder so Übergangswohnheime.
Genau, also unsere Erfahrung hat gezeigt, dadurch, dass wir zuerst begonnen haben mit abstinenten Wohngemeinschaften, wo ein Abstinenzgebot beziehungsweise auch eine gewisse Pflicht herrschte, dass wir damit viele Menschen nicht erreicht haben. Also das war eine Zielgruppe, die gibt es auch noch, aber es gab auch eine Zielgruppe, die mit diesen Angeboten nicht erreicht werden konnte, weswegen wir uns dann mit unseren neuen Angeboten auch anders aufgestellt haben. Das heißt, in den niedrigschwelligen Wohngemeinschaften und auch im Wohnprojekt Schönauer Ring herrscht halt kein Abstinenzzwang. Das ist für viele erstmal ein guter Einstieg, überhaupt mit Sozialarbeitenden in Kontakt zu kommen, weil wir nicht sagen, hey, nee, du darfst nicht mehr konsumieren, erst dann arbeiten wir mit dir, sondern wir sagen, okay, wir nehmen das so, wie es ist. Wir können Konsum reflektieren, aber es ist keine Voraussetzung, es ist kein Muss, dass jemand abstinent ist oder auch abstinent werden möchte. Und damit erreichen wir mehr Leute.
Ich glaube, was manchmal auch so ein bisschen so hinten runterfällt, ist so, man darf auch nicht vergessen, Sucht ist ja auch ein Teil von psychiatrischen Erkrankungen. Das heißt, ich denke, es ist nicht nur schwierig, Sucht und Wohnungslosigkeit in Kombination, sondern es gibt auch Menschen, die haben wir ja auch, also wir haben ja nicht nur Suchtkranke, nur weil wir Suchtzentrum sind, sondern wir haben auch manchmal Menschen, die auch wirklich eine schwere psychiatrische Erkrankung haben, also angefangen wirklich von schwersten Ausprägungen von Depressionen mit traumatischen Erlebnissen, die haben es auch nicht so leicht, irgendwie Fuß zu fassen oder vor allen Dingen unter den wirklich nicht einfachen Bedingungen auf der Straße irgendwie gut zurechtzukommen. Und ich denke auch Frauen, das ist auch für mich nochmal eine Besonderheit, dass Wohnungslosigkeit und Frauen, die dann vielleicht eine Sucht mitbringen, beziehungsweise eine schwere psychiatrische Erkrankung, für die ist es ja auch dann irgendwie besonders schwer und auch schambesetzt, weil es gibt halt auch einige, die dann ihre Kinder verloren haben, weil sie eben keine Wohnung mehr vorhalten konnten. Und für die dann irgendwie, ich sag mal, immer so aus dem Loch zu krabbeln, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Von daher ist es, glaube ich, immer gut, auch, dass man wirklich so nah wie möglich an den Leuten dran ist und wie Patricia schon sagt, die dann dort abholt, wo sie stehen und nicht irgendwie guckt, was die nächsten großen Ziele sein können, weil Abstinenz muss nicht unbedingt das erste große Ziel sein.
Ja, im Kern eurer Tätigkeit steckt jetzt dieses ambulant betreute Wohnen im Alkoholbereich, obwohl das ja doch vielschichtiger ist, weil ja vielleicht auch häufig dann so ein Mischkonsum da zugrunde liegt. Aber ihr habt ja auch in anderen Bereichen des Suchtzentrums Erfahrungen. Was sind dann so die alltäglichen Probleme, bei denen ihr dann ganz praktisch helfen könnt oder müsst?
Also gefühlt können wir bei allem erstmal zur Seite stehen. Es fängt an, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, Verschuldung, dass wir gucken, okay, was gibt's denn überhaupt für Schulden? Erstmal die Kiste mit Unterlagen, mit Briefen, die irgendwie nur in die Kiste geparkt wurden, zu sortieren, zu gucken, was ist denn da überhaupt? Es geht weiter mit ärztlicher Anbindung. Gibt's einen Hausarzt? Gibt's irgendwelche Fachärzte, die mal kontaktiert werden müssten? Braucht's eine Zahnsanierung? Geht weiter bei Wohnungssuche, beziehungsweise eben die Möglichkeit zu haben, bei uns erstmal einen Wohnraum auf Zeit zu bekommen, um dann eine langfristige Wohnperspektive zu entwickeln. Wir können helfen bei der Entwicklung von einer Tagesstruktur, heißt regelmäßige Aufstehzeiten, Tag-Nacht-Rhythmus, überhaupt wieder so ein paar Beschäftigungen im Alltag zu finden, was irgendwie gut tut und genau, wo man so ein bisschen wieder unter Leute kommt, vielleicht auch abstinente Kontakte zu knüpfen, etc.
Was halt auch ein großer Teil unserer Arbeit ist, tatsächlich so Post- und Behördenangelegenheiten. Also viele haben entweder durch große Misserfahrungen oder schlechte Erfahrungen mit Behörden, Institutionen oftmals so eine riesen Scham oder ich würde sagen fast Ablehnung gegen bestimmte Briefe und vor allem, wenn die noch die Farbe gelb tragen, also sowas wie Gericht oder Mahnwesen oder solche Geschichten. Also gelbe Briefe ist immer keine gute Post. Deswegen sagen wir dann immer im Laufe der Betreuung, also ich sage das immer, keine Post ist gute Post. Das heißt, wenn irgendwann die Flut an Post nachlässt oder gen Null geht, ist sozusagen viel in ihrem Leben wieder organisieren. Das macht natürlich wiederum weniger Stress. Also die haben auch so Reflexionsgespräche. Das ist auch am Anfang nicht das oberste Ziel, aber man guckt halt schon, wie komme ich halt auch so im Alltag irgendwie um die Runden, wie kriege ich das vielleicht auch hin, meinen Tag so zu organisieren, dass ich jetzt vielleicht nicht das Suchtmittel an erste Stelle setze, sondern dass ich vielleicht relativ klar mich um die Behördenangelegenheiten kümmere oder Dinge, die zu erledigen sind, auf eine Meldebehörde zu gehen, mit und ohne Begleitung, je nachdem, wie sie sich das zutrauen. Also wir begleiten auch ganz viel. Oder gerade bei Ärzten, hat der Frau Schippel schon angedeutet, haben auch viele große Scham, weil die auch viele Ablehnungen schon erfahren haben als Suchtkranker. Oder jemand, der vielleicht von Straße kommt und nicht immer perfekt geduscht riecht und auch nicht das ermöglichen kann, sind wir halt da, was auch für viele überhaupt diese Normalität, was bedeutet Leben, was ist eine Lebensperspektive, das klingt immer so schön und groß. Oder gesellschaftliche Teilhabe, also wenn man jemanden fragt, der auf der Straße lebt und vielleicht noch suchtkrank oder psychisch krank ist, die werden jetzt nicht sagen, ich fühle mich irgendwie in der Gesellschaft angekommen und gern gesehen, sondern die fühlen sich oft übersehen oder abgelehnt. Oder halt so mit Vorurteilen irgendwie beschmückt oder ablehnt. Genau, also solche Sachen, dass man da irgendwie so ein gewisses Vertrauen wieder findet, dass die, auch manche lernen hier das erste Mal, die können kommen, wann und wie sie drauf sind. Wir lehnen sie nicht ab, sondern wir gucken einfach, wie es vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen günstiger ist, dass sie dann vielleicht nicht mit einem riesen Promille-Ziel sich irgendwie trauen, die Welt einreisen zu wollen und dass wir sofort präsent sein können. Und was wir auch mit den Leuten machen, wir haben hier so ein Verwahrkonto, viele haben auch nie gelernt, durch Entwicklungsbedingungen mit Geld umzugehen, weil sie vielleicht nie Taschengeld hatten oder aus Familien kamen, wo Armut auch schon Thema war. Sowas lernen die halt hier auch, also Umgang mit Geld, und dafür haben wir ein Verwahrkonto. Und viele kommen auch, weil die so lange auf der Straße sind und sich nicht mehr trauen, irgendwo Hilfe anzunehmen. Also Hilfe annehmen ist auch ein Riesenschritt für viele. sozusagen erstmal Anträge zu stellen, um sozusagen wieder eine Wiederherstellung überhaupt von finanzieller Absicherung. Und wenn sie sich irgendwann dann in der Lage fühlen, vielleicht, was wir als normal erachten, vielleicht mal ein Konto sich wieder zutrauen. Oder wo man sagt, okay, ich bin auch technisch versiert und traue mir auch selber mit meiner kleinen Plastikkarte Geld zu holen. Ja.
Genau. Und das, was ich sehr toll am ambulant betreuten Wohnen finde, ist, dass wir die Flexibilität haben, in die Lebenswelt der KlientInnen mit reinzugehen. Das heißt auch, wenn dann Wohnraum verfügbar ist, sind Hausbesuche bei uns einfach an der Tagesordnung, dass wir regelmäßig einfach vorbeikommen, zu gucken, okay, wie läuft's in der Wohnung. Da kann es auch einfach mal sein, dass man zusammen die neue Waschmaschine inspiziert, wie, was für tolle Programme die hat oder wie man die zum Laufen bringt. Man könnte gemeinsam mal was kochen, wenn da irgendwie Hemmungen bestehen. Oder manchmal auch einfach einen Kaffee trinken. Dass, wenn Leute nach langer Zeit der Wohnungslosigkeit wieder ihre vier Wände haben und Besuch empfangen können, dann ist es ja was total Schönes und was, worauf viele Menschen auch stolz sind, zu Recht. Und dann können wir so Gäste sein. Und es ist ja total cool, das so mitzuerleben und begleiten zu dürfen.
Und ich erinnere mich, oder bin immer, fühle mich immer wie so der kleine Engel in Gold oder in Weiß, wenn man so Übergaben macht für Menschen, die vielleicht so seit vielen Jahren auf der Straße sind und wie gerührt die sind. Und also das berührt mich jedes Mal immer aufs Neue. Und dann, das ist einfach so schön, so, wie dankbar, also die, wie die das dann auch mit ihrer Art und Weise so zeigen, dass es einfach so schön ist. Die Wohnung ist vielleicht trotzdem leer und karg, aber die sagen, ich bin endlich mal wieder am Leben und kann meine Tür zumachen hinter mir. Und nicht, ich muss gehen, Übernachtungshäuser zum Beispiel, da müssen die ja dann immer raus. Die können entscheiden, wann und wie sie sich die Wohnung verlassen und haben ihren eigenen Schlüssel. Sie haben also sowas wie, nennt sich Privatsphäre, was für uns selbstverständlich ist. Sie können duschen, wann sie wollen, die müssen sich an irgendwelche Zeiten halten. Die können einfach sein erstmal und sich auf ihren Rhythmus erstmal konzentrieren. Ja, das finde ich auch immer sehr beachtlich und sehr bin ich auch sehr dankbar an der Arbeit, dass man an solchen Momenten teilhaben kann.
Jetzt hat ja auch die Stadt Leipzig versucht, ihre Praxis an die soziale Wirklichkeit anzupassen. Zum Beispiel wurde da der Housing First Ansatz eben übernommen oder als zumindest angestrebt, dass in Leipzig ja versucht wird, umzusetzen, eben, dass die Wohnungslosen zuerst mal eine Wohnung kriegen und man sich dann auch um die damit verbundenen weiteren Probleme der Betroffenen eben noch kümmert. Habt ihr eigene Räume für Wohnungslose oder seid ihr auch dann Teil von diesem Housing First Ansatz oder wie läuft das dann in der Praxis?
Also wir machen, ich will nicht sagen, sowas Ähnliches, also auf jeden Fall haben wir eigene Wohnräume, das war ja deine Frage. Also wir haben dieses Projekt Schöner Ring, was Patricia vorhin gesagt hat, das heißt, wir haben da Trägerwohnung oder Erstanmietung mit eigenem Mietvertrag und das heißt, wir können sozusagen Leute nach einer Klärungsphase dann bei uns aufnehmen und das ist für die eben eine Riesenchance, sozusagen erstmal wieder in Wohnfähigkeit zu kommen, das auszuprobieren. Wir haben auch teilweise sehr junge Menschen, die vielleicht noch nie eine eigene Wohnung hatten, also das ist auch ein Thema, so junge Menschen und Wohnungslosigkeit, das ist auch wirklich was wieder Zunehmendes. Sobald die Jugendhilfe endet mit 18, ist es für viele schwierig, dann in irgendeinem Angebot bleiben zu können. Es gibt so immer noch was bis 27, aber Angebot, Nachfrage ist da auch wieder ein großes Thema. Und wir sind natürlich auch, das Jugendamt hat auch Sparzwänge, was auch normal ist. Und von daher sind wir auch froh, dass wir sozusagen in Kooperation mit einem Vermieter sozusagen da auch so ein Wohnprojekt auf die Beine stellen können, wo wir seit über 3 Jahren jetzt aus meiner Sicht gute Zahlen schreiben und da auch, glaube ich, ganz doll stolz sind, dass wir jetzt auch jemanden haben, der so evaluiert, weil das für uns ja auch nochmal spannend ist, durch verschiedenste Formen von wissenschaftlichen Arbeiten einfach zu gucken, was kann man vielleicht noch optimieren und was einfach, was jetzt schon sehr wertvoll ist an dem Projekt.
Genau, also man kann sagen, ja, wir haben eigene Räume für Wohnungslose geschaffen und gleichzeitig soll das nicht heißen, dass wir, also ich finde den Housing First, das Housing First Konzept oder den Ansatz an sich super sinnvoll. Und wir wollen da auch überhaupt nicht in Konkurrenz treten. Also ich glaube, jeder Hilfeträger in der Stadt Leipzig, der irgendwie mit Wohnungslosen arbeitet, ist froh über jede Wohnung, die man an wohnungslose Personen vergeben kann. Also die Nachfrage ist so, so hoch, dass wir, glaube ich, da versuchen, alle in unserem Rahmen irgendwie dazu beizutragen, dass mehr Menschen mit Wohnraum versorgt werden können. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die alle ihre Für und Wider haben. Und wir haben mit den niedrigschwelligen WGs und dem Wohnprojekt Schönauer Ring die Rahmenbedingungen geschaffen, die wir schaffen können. So, und unseren Ansatz gefunden, der ganz gut läuft, wie wir es ja gerade schon hatten.
Genau. Wir sind zufrieden und es kann gerne so bleiben und gerne wachsen. Also, sobald es doch Wohnung gäbe, wir würden gerne aufstocken. Genau.
Ja, ihr seid jetzt ja in Grünau angesiedelt. Spielt für euch auch die Zusammenarbeit mit anderen Teilbereichen des Suchtzentrums, wie zum Beispiel eben mit der Straßensozialarbeit, eine große Rolle da? Ist ja auch die Frage, wie gut das so über Leipzig verteilt ist, dann diese Sozialarbeit, das Streetwork.
Das ist auf jeden Fall super. Also wir arbeiten, wie habe ich vorhin schon mal erwähnt, Zugänge kommen ja auch über Streetwork an uns heran. Also das Streetwork ist ja sozusagen im ganzen Stadtgebiet sozusagen vorherrschend und auch sehr nah. Wir haben auch einige Klienten vom Streetwork mittlerweile in unserem Wohnprojekt. Also die vermitteln uns genauso wie jeder andere Klienten, wo sie denken, das wäre halt total super, wenn die vielleicht bei uns eine Möglichkeit hätten. Wir arbeiten mit Acareso zusammen. Also wir sind auch mit der Chopin-Straße sozusagen, haben wir einige Klienten schon aufgenommen. Mit denen haben wir auch eine Kooperation für unser Wohnprojekt. Also wir sind da sehr, sehr offen. Oder wenn die Leute vom Hilfebus auch dann finden, die das dann vielleicht schaffen, vielleicht vom Bahnhof auch mal bei uns zu einem Infogespräch zu kommen, sind wir auf jeden Fall offen und dankbar. Und natürlich auch mit dem Tagestreff, der sozusagen vis-à-vis mit uns auf dem Hof liegt. Von denen bekommen wir natürlich auch haben wir viel Zulauf einfach. Und auch manchmal vereinzelt von den Suchtberatungsstellen, aber das sind ganz oft Menschen, die noch eine Wohnung haben und von Therapie kommen, also wo wir nicht die Wohnungslosigkeit unterstützen und Sucht, sondern einfach eher so in dem Themenfeld Abstinenz sind. Und natürlich aus der SDW, also das ist ja auch noch eine Einrichtung von uns, also eine Soziotherapie, die uns auch Menschen schicken, die auch danach keine Wohnung haben und die dann auch bestenfalls durch die SDW eine eigene Wohnung haben und dann dort wieder lernen müssen, sich wieder zu verselbstständigen, bestenfalls dort auch abstinent zu bleiben, die unterstützen wir auch. Aber das sind auch Menschen, die Wohnungslosigkeit und Sucht kennen, die jetzt bloß neues Leben mit abstinent lernen sollen müssen.
Genau, und gleichzeitig geht es natürlich auch in die andere Richtung. Wenn sich Menschen bei uns vorstellen und wir in der Zusammenarbeit feststellen, dass eine Trägerwohnung oder eine eigene Wohnung gerade nicht das ist, was für die Person dran ist, können wir eben auch relativ zügig die Verbindung zu der sozialtherapeutischen Wohnstätte in Erzscherbitz herstellen oder zum Domizil, was ein Übernachtungshaus für chronisch mehrfach abhängigkeitsgeschädigte wohnungslose Männer ist. Also da können wir auch trägerintern gucken, gibt es denn vielleicht auch passendere Angebote als unseres? Das heißt ja nicht, dass wir die Antwort auf alle Fragen sind, auch wenn wir viel versuchen abzudecken.
Und was wir jetzt auch in letzter Zeit viel machen mussten, aufgrund der wirklich sehr begrenzten Angebote an Wohnraum, wir haben jetzt auch teilweise Klienten, die auch wohnungslos sind und vielleicht von Therapien kamen und jetzt abstinent sozusagen auf ihrem Schild haben, zum Beispiel auch nach Chemnitz vermittelt, auch weil da ein ambulant betreutes Wohnen ist, weil Chemnitz aktuell noch bessere Möglichkeiten hat für Wohnraum. Die haben auch WGs beziehungsweise eigene Wohnungen für Menschen, die auch wieder lernen sollen nach der Therapie, die abstinent zu halten. Also das ist auch, also wir sind da schon gut vernetzt und das ist auch echt super, dass man sich da auch so austauschen kann und halt wirklich für die Klienten entsprechend guckt, was ist vielleicht gut für den und für manche ist vielleicht auch tatsächlich ein Stadtwechsel die gute Option. Also das, sagen wir, dadurch, dass wir im Suchtzentrum sind, haben wir da wirklich Möglichkeiten und wir arbeiten ja auch sonst mit anderen Trägern zusammen gucken.
Ja, jetzt haben wir schon ein paar Sachen angesprochen. Was könnte denn noch so verbessert werden in Bezug auf Sucht und Wohnungslosigkeit? Es gibt ja auch insbesondere dann noch so Konzepte wie Drogenkonsumräume, um die Probleme überhaupt besser in den Blick zu kriegen, dass man überhaupt erstmal eine Ahnung davon kriegt, wen das alles betrifft, weil oft gehen ja Leute auch unter, also die nicht erfasst werden.
Na, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist ja jetzt im Gespräch, dass die so einen mobilen Konsumraum in Leipzig jetzt erstmal als Modellprojekt machen, was ich natürlich hervorragend fände, wenn es das endlich gäbe. Also in anderen Städten gibt es das ja schon. Einfach, dass man auch so ein Safer Use, dass die dort einfach die Möglichkeit haben, auch unter anderen Bedingungen und mit guten Spritzen und überhaupt hygienisch verbesserte Bedingungen da haben, um da irgendwie konsumieren zu können, sich vielleicht dann auch schnell mal zurückziehen können, um das nicht so zwischen Tür und Angel machen zu müssen, vielleicht dann die Vene nicht zu treffen, whatever. Also das finde ich auf jeden Fall super und ich habe schon überlegt, wenn ich mir was wünschen könnte, da bin ich ja so ein bisschen ein weinend und ein lachendes Auge, das finde ich halt an dem Housing First, die haben da so ein bisschen Glück, weil das ist das, was ich mir wünschen würde für unser Projekt. Die haben halt so einen Passus halt, wenn so bei Auszügen sozusagen Kosten noch entstanden sind, die vielleicht mit der Beräumung zusammenhängen oder wenn man nochmal renovieren muss oder wenn Mietschulden sind, also das müssen wir als Träger halt selber irgendwie organisieren und über bestenfalls über eigene Kosten decken. Also da haben die halt ein Budget, was wir leider nicht haben. Aber dafür sind sie halt auch ein Housing First Projekt. Die sind auch anders finanziell ausgestattet. Da sind wir natürlich als GmbH ein bisschen, müssen wir halt gucken, wie wir das gut organisieren, dass das bestenfalls nicht passiert. Genau, weil wir das Budget an der Stelle nicht haben.
Und ich glaube, wir können für alle Projekte in diesem Themengebiet sprechen, wenn wir sagen, wir brauchen Wohnraum. Also wir brauchen Zugänge zu Wohnraum. Ne? Also es ist total wichtig, Leute auch aufzuspüren, die gerade noch durchs Raster fallen. Aber wir sind auch noch an einem Punkt, wo wir die schon zutage treten und die versuchen, den Zugang zu uns zu finden, nicht adäquat versorgen zu können, weil wir nur ein bestimmtes Kontingent an Wohnraum und an Arbeitskraft haben. Und genau, wir sind darauf angewiesen, dass es Vermietungen gibt, die Bock haben, mit sozialen Trägern zu arbeiten. So. Und irgendwie da auch ein Stück weit Vertrauen in unsere Arbeit und auch in unser Klientel zu setzen, dass nicht alle Menschen da eine Katastrophe sind, sondern dass die eine Chance verdienen und ganz, ganz oft diese Chance auch sehr zu schätzen wissen und die nutzen wollen. Deswegen brauchen wir da oder wünsche ich mir da vereinfachte Zugänge zu Wohnraum und Kooperationsbereitschaft.
Ja, und vor allen Dingen würde ich mir auch wünschen, ich kann das schon irgendwie verstehen, weil Vermieter sind ja auch Wirtschaftsunternehmen, dass die natürlich gucken müssen, dass die das irgendwie gut auch deckeln, auch intern ihren Geschäftsführern gegenüber. Aber natürlich wäre es auch super wünschenswert, wenn man sagt, außer so vereinzelte Vermieter, die das aktuell schon machen oder Wohnungsgenossenschaften, dass man sagt, dass vielleicht auch wirklich, dass die Last, die jetzt aufgrund dieser wenigen Wohnungen zur Verfügung steht, auch besser verteilt ist und dass vielleicht da nicht eine Ballung bei Einzelnen ist und dass es dadurch, das erleben wir gerade, so ein Rückstau passiert, weil bestimmte müssen, weil sie auch städtische Wohnungsgenossenschaften sind, aber es wäre halt einfach auch schön, wenn es mehr wäre und es dadurch auch mehr verteilt. Bei Patricia hat es schon angedeutet, für manche ist es ein Riesenschritt, überhaupt hierher zu kommen, sich zu öffnen, ihr Leben zu erzählen und dann kann man immer bloß sagen, ja, dann melden sich jeden Monat und man kann nicht einziehen, das kann ich Ihnen nicht sagen, also man schafft wieder so neue Demotivation und das ist auch so was auch so ein bisschen schwierig ist, weil die freuen sich, dass die hierher gekommen sind und dass die vielleicht ein tolles Gespräch hier hatten und dann muss man halt sagen, aber wir können nicht sagen, wann. Und dieses Wann, das heißt ja schon bei demjenigen, der ist schon wieder desillusioniert und sagt, ich bin bereit, Hilfe einzunehmen, jetzt geht es irgendwie trotzdem nicht weiter. Und das kann ich schon verstehen und viele haben jetzt auch so die Sorge mit Winter. Da hoffe ich immer, man weiß ja nicht, wie der Winter wird. Die letzten waren ja relativ entspannt noch. Aber dass, wenn es einen härteren Winter gibt, dass es auf jeden Fall so viel wie möglich also Plätze gibt, wo die Menschen auch gesichert übernachten können, ohne dass sie vielleicht im Winter schlimmstenfalls auf der Straße sein müssten. Dass es da irgendwie alles in Bewegung gesetzt wird, dass die Menschen nicht nur erfrieren in ihrer Lebenslage. Das wäre echt fatal. Also was wünsche ich mir auch, obwohl ich da wirklich sagen muss, dass Leipzig da wirklich immer sehr bemüht ist, irgendwie da jeden irgendwie zu erreichen. Und durch diese Pendelbögen, die auch der Hilfebus dann bekommt, sind ja auch Leute, die vielleicht irgendwo im Park XY alleine vor sich hinsitzen, gefunden werden, so wenn sie denn das wollen. Das heißt, die haben da schon wirklich viele Kanäle geöffnet, um einfach bestenfalls so viel oder so oft wie möglich Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht so sichtbar wie am Bahnhof sitzen oder an einem Konsum XY, sondern dass man da wirklich auch weit sich auch die Mühen macht und die Leute irgendwo auf Ort spürt oder besucht. Genau, also da finde ich, sind auch viele ehrenamtliche Institutionen, auch wie Timmy to Help oder so, die auch wirklich viel noch dazu machen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schön, dass man das irgendwie auch nochmal wertschätzt, dass es sowas gibt.
Dazu ist ja auch der Mittwoch da, der bundesweite Tag der Wohnungslosen, jetzt am 11. September hier in Leipzig. Auch und auch um die Zusammenarbeit und die Kooperation, das Netzwerk zu stärken. Seid ihr denn auch mit dabei am Mittwoch?
Na klar. Wir haben auch einen Stand gemeinsam mit dem Tagestreff zusammen, Tagestreff Insel, auch hier in der Plautstraße und freuen uns auf die Vernetzung innerhalb der Hilfelandschaft in Leipzig und natürlich auch auf Öffentlichkeitsarbeit. Also wir hoffen auch, dass Fußgänger einfach mal stehen bleiben und feststellen, dass es einen Tag der Wohnungslosen gibt und dass das einfach ein großes Thema ist.
Ich fand es sehr bezeichnend, dass letztens eine Klientin, die auch sehr, sehr lange wohnungslos war, sagte, ich freue mich ja, dass es diesen Tag gibt in Leipzig, Aber es gibt zwei Dinge, die ich mir wünschen würde. Ich spreche jetzt einfach mal für Sie anonymisiert und habe gesagt, ich würde mir an solchen Tagen, wo ich als Wohnungsloser oder Ex-Wohnungsloser gern gesehener Gast bin oder Besucher, dass es da ausreichend Toiletten gibt, zum einen, und dass es dort auch für Leute einfach Duschmöglichkeiten, also mobile Duschen gibt an solchen Tagen. Das fand ich irgendwie für jemanden wie uns, der vielleicht nach Hause gehen kann und sich dann duscht und vielleicht noch nicht in einem Hilfsangebot ist, fand ich eine schöne Idee. Deswegen, das ist was, was ich jetzt so als kleine Schleichwerbung vielleicht mal noch einbringen will. Also das hat sozusagen eine Betroffene das letzte Woche zu mir gesagt, dass sie sich das wünschen würde, dass vielleicht irgendwann mal sowas noch sein wird. Es wird ganz viel gemacht, das muss man einfach sagen, über Versorgung, Essen, dass halt viele Kooperationspartner, Netzwerkpartner oder alle, die bei diesen AG Rechter Wohnen mit dabei sind oder die da ganz viel sich engagieren zu dem Thema Tag der Wohnungslosen, die dann einfach da sind und präsent sind und sich auch zeigen in der Öffentlichkeit und gerne, falls es denn Menschen gibt, die sich da auch trauen, ins Gespräch zu gehen, mit uns, mit den Betroffenen auch gerne sich dem Gespräch stellen. Genau, und wer Lust hat, wir machen auch nochmal Werbung an der Stelle, wir haben auch ein tolles Quiz für Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Wohnungslosigkeit haben. Also wir haben so einen Wohnungslosen-Quiz, einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen, was es an Zahlen gibt, was sozusagen vielleicht Lebensbereiche sind oder. Also einfach so eine Idee zu kriegen, wo man einfach Wohnungslosigkeit einfach nochmal so kurz, so als kleinen Quiz sozusagen sich nochmal anguckt, um vielleicht auch ins Gespräch zu kommen. Genau.
Das geht ja dann bestimmt ganz gut am Mittwoch und ich bedanke mich sehr bei Jacqueline und Patricia vom Suchtzentrum Leipzig. Vielleicht könnt ihr aber noch die Internetpräsenz des Suchtzentrums durchsagen, denn das ist ja doch eine sehr vielschichtige Institution, auch vielschichtige Dinge, die da angeboten werden.
Genau, also man kann uns ganz easy googeln mit Suchtzentrum Leipzig. Da findet man das auf jeden Fall. Ansonsten www.suchtzentrum.de. Genau, klickt euch gerne alle mal durch. Wir haben sehr, sehr viele Angebote, wo immer noch so eine kleine Kurzbeschreibung zu finden ist, wo wir sitzen, was darunter zu verstehen ist. Schaut gerne vorbei.
Genau, und wer Ansprechpartner ist, genau, und was vielleicht für einen passen könnte oder wenn man weiß, man kennt jemanden, der vielleicht Bedarfe hat und sich selber noch nicht kennt und ein bisschen hilflos ist, dann kann man vielleicht mal den Tipp geben, dass es da eine Seite gibt, wo er sich vielleicht mal durchscrollen kann.